Als ich in der Grundschule war, hatte ich viele beste Freunde. Einer von meinen besten Freunden in dem Zeitraum von Grundschule war der Stefan. Und wir haben so viel Quatsch auch miteinander gemacht. Du erinnerst dich vielleicht an deine Grundschulzeit. Es war eine tolle Freundschaft einfach, was wir für Spaß gehabt haben miteinander. Aber mit der Zeit ist es dann so gewesen, im Alter von 11, 12 wechselt man dann an die nächste Schule. Und der Stefan, der ging dann ins Gymnasium und ich in die Realschule. Und dann haben wir uns ein bisschen verlaufen, voneinander entfernt. Es war jetzt nie so, dass wir einen Streit gehabt hätten, aber einfach aus den Augen, aus den Sinn. Man hat eine neue Lebenssituation, findet dann neue Klassenkameraden. Und das war dann tatsächlich so, ohne dass wir jetzt einen Konflikt gehabt hätten. Ich meine, wir waren ja tolle Freunde aus demselben Dorf. Wir haben uns auch immer, wenn wir gesehen haben, gegrüßt. Es war schön, den Stefan zu sehen. Aber ja, es hat sich dann ein bisschen verlaufen. Und irgendwann war es halt so weit, dass dann der Stefan in meinem Leben überhaupt gar keine Relevanz mehr hatte. Also ich habe gar nicht gewusst, was der macht. Bin dann 18 geworden, habe meine Ausbildung angefangen nach der Schule. Und im Alter von 18 Jahren habe ich dann über Dorftratsch mitbekommen, dass der Stefan an Krebs erkrankt ist und daran gestorben ist, im Alter von 18 Jahren. Und das, was mich dann so schockiert hat, war eigentlich gar nicht so stark, dass er gestorben ist, sondern was mich schockiert hat an mir selber war, dass wir uns so weit voneinander distanziert haben, dass ich das überhaupt gar nicht mitbekommen habe, dass eigentlich mein damaliger bester Freund todkrank geworden ist. Und wir hatten ja nicht einmal einen Konflikt oder so, sondern es waren einfach geänderte Lebenssituationen. Und vielleicht kennst du das auch, vielleicht muss jetzt nicht so krass sein, aber dass du einfach Freundschaften hast oder in der Family und dann beginnt man eine Ausbildung, man wechselt die Schule, man beginnt ein Studium, man zieht um, man heiratet, man bekommt Kinder, dann baut man ein Haus und man hat einen Jobwechsel. Und in diesen geänderten Lebenssituationen ist es häufig dann auch so, dass man dann aufgrund von diesen anderen Bedingungen halt dann auch andere Freunde zum Beispiel hat. Und ohne dass man das, wenn man da nicht drauf aufpasst, dann kann es ja schnell sein, dass so diese Beziehung dann immer mehr distanziert wird zu den alten Freunden. Also ich kenne es auf jeden Fall von Freunden aus meiner Heimat. Ich habe auch gehört, es gibt viele Freunde, die sagen, sie sind seit der Grundschule schon immer befreundet und bis ins hohe Alter. Das ist natürlich super schön, wenn man diese Nähe halten kann. Aber es ist nicht so ein Selbstläufer. Aber dieses Phänomen, dass man sich voneinander distanziert und gar nichts mehr mitbekommt oder keine Relevanz mehr hat in dem Leben von jemand anderen, das ist ja nicht nur was, was wir in unseren Beziehungen kennen. Ich habe das festgestellt, dass ich auch mit Gott sowas schon erlebt habe, dass ich vielleicht, ich war mal wirklich eng mit Gott. Ich habe eigentlich Zeiten gehabt, wo ich wirklich stundenlang gebetet habe, gefastet habe ohne Ende. Die Bibel, ich habe sie so verschlungen und ich konnte jeden Gottesdienst, den ich besuchen konnte, habe ich besucht. Ich habe so viel Gemeinschaft gehabt mit Christen und war einfach aufgebaut. Ich konnte immer über das reden so. Und dann gab es aber so Momente, wo sich einfach Dinge geändert haben so in meinem Leben, wo ich dann mich schleichend, so wie bei dieser Freundschaft, also einfach geänderte Bedingungen, gar nicht so, dass ich irgendwie jetzt einen Hass auf Gott gehabt hätte, aber ja, war einfach so eine schleichende Distanzierung, dass ich, und ich verwende jetzt vielleicht was, ein bisschen spirituelle Sprache, vielleicht wenn du schon mal Erfahrungen gemacht hast im Gebet, dann kannst du das nachvollziehen. Ich bin immer so ins Gebet reingekommen oder es hat sich trocken angefühlt oder ich könnte jetzt auch das Wort oder das Bild verwenden von, es war halt, früher war halt mehr Feuer da, mehr Leidenschaft und das ist so ein bisschen abgebrannt oder man könnte auch sagen, ein bisschen so lauer geworden. Und das ist natürlich für unser Gebetsleben dann auch irgendwo ein Killer, wenn man eigentlich das gar nicht mehr so erlebt und Zufriedenheit in Gott erlebt. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du merkst, dass es dir auch vielleicht manchmal so geht, dass du versuchst zu beten oder versuchst so mit Gott in Kontakt zu kommen, aber das ist irgendwie so schwer oder ist trocken und ist auch nicht so zufriedenstellend oder du merkst eine Barriere. Also wenn du merkst, es ist bei dir auch manchmal so, dann möchte ich dir heute eine Lösung dafür vorstellen. Und wenn du alles, was ich jetzt sage in der Predigt, die nächste halbe Stunde vergisst, aber diese eine Sache jetzt dir merkst, dann habe ich eigentlich schon, ja, sagen wir mal, 80% von meinem Ziel erreicht. Eine erfüllte Beziehung zu Jesus kommt durch Fasten. Das ist die Behauptung, die ich aufstelle. Eine erfüllte Beziehung zu Jesus kannst du haben, wenn du fastest und betest. Das ist ein Geschehnis gewesen zur Zeit von Jesus, wo genau über dieses Thema des Fastens eine Frage aufgekommen ist. Und von diesem Geschehnis leite ich diese Behauptung ab. Die möchte ich mit euch gern anschauen, weil das ist jetzt der Lösungsweg. Aber wie komme ich da drauf? Diese Geschichte finden wir im Evangelium von Matthäus. Also es ist im Neuen Testament. Wenn du jetzt praktisch die Bibel aufschlagen würdest, dann schlägst du erstmal zwei Drittel weg. Dann bist du circa beim Neuen Testament. Und dann blätterst du noch ein paar Seiten weiter, Kapitel 9. Da ist uns berichtet über folgendes Geschehnis. Eines Tages kamen die Jünger von Johannes dem Täufer zu Jesus und sie haben eine Frage an ihn gehabt. Die Frage war, warum fasten wir und auch die Jünger von den Pharisäern, aber deine Jünger fasten nicht? Es ist offensichtlich so gewesen, dass Jesus eine gewisse Andersartigkeit hatte, eine Neuheit. Und ich kann diese Frage schon nachvollziehen, wenn man jetzt bedenkt, okay, die Jünger von Johannes dem Täufer und die Jünger von den religiösen Leitern zur Zeit von Jesus, für die war das eine regelmäßige Tätigkeit, dass die gefastet und gebetet haben. Und jetzt kommt Jesus daher und Johannes der Täufer hat ja selbst gesagt, das ist der, auf den ihr hören sollt. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Prophet, der euch den Weg zeigt, wie man leben soll. Und jetzt schauen die auf die Jünger von Jesus und dann stellen die fest, ja, wir fasten die ganze Zeit, aber die fasten ja gar nicht. Warum ist das so? Also sehr nachvollziehbare Frage, die da aufkommt. Und bevor ich jetzt euch die Antwort sage und wo wir uns dann auch in dieser Geschichte und dieser Antwort sehen und welche Relevanz es für uns hat, möchte ich euch jetzt kurz eine Hilfe geben für die Interpretation von dem Text, weil der ist tatsächlich nicht ganz so leicht zu verstehen. Also folgendes, wir müssen mal, wenn wir in der Bibel was interpretieren wollen, manchmal so ein bisschen Schablonen anwenden und ich möchte euch drei geben. Es gibt eine Zeit vor Jesus, es gibt eine Zeit während Jesus halt auf der Erde war und Wunder gewirkt hat und ganz für die Sünden der Welt gestorben ist etc. Dann ist er in den Himmel aufgefahren und dann gibt es eine Zeit nachdem Jesus auf der Erde war, also vorher, währenddessen und nachher. Wenn wir das jetzt im Hinterkopf haben, dann tun wir uns leichter für die Antwort von Jesus. Also warum fasten deine Jünger nicht? Jesus sagt, sollten etwa Hochzeitsgäste so traurig sein, solange sie mit dem Bräutigam feiern. Also er verwendet ein Bild, ein Gleichnis und das können wir auch sehr einfach verstehen. Ich meine, wenn ich jetzt zurückdenke an meine Hochzeit oder an anderen Hochzeiten, auf denen ich war, das ist halt immer tolle Stimmung, Party und ein Highlight ist immer halt der Tortenanschnitt, da werden die meisten Fotos gemacht und auch das gute Essen auf jeden Fall, man zieht sich schön an, also das ist halt der schönste Tag eigentlich im Leben von dem Mann und der Frau, dem Bräutigam und der Braut. Und da jetzt sich vorzustellen, also selbst wenn man wirklich traurig ist, dann würde man das ja eigentlich auch nicht so zeigen, weil das einfach nicht angebracht ist in dieser Zeit. Da ist halt Partystimmung einfach. Man will ausgelassen essen, ausgelassen trinken, ist eine schöne Zeit. Und das bezieht jetzt Jesus auf sich selber und sagt, die Zeit, und da sind wir jetzt bei der zweiten Schablone, in der ich jetzt auf der Erde bin, das ist eigentlich wie eine Party. Und dann, das ist ja auch, wenn man das Neue Testament liest, super aufregend, wenn man ganz viele Wunder liest. Oder Jesus geht auf dem Wasser, er heilt viele Leute. Und näher könnte man ja Jesus überhaupt gar nicht sein. Man ist live auf der Erde. Seine Jünger, die sehen ihn, die übernachten mit ihm in Zelten. Die sind mit ihm unterwegs. Eine noch engere Verbindung mit Jesus. Wie sollte man denn noch näher sein, als ihn live zu sehen und zu erleben? Und dann sagt Jesus, ja, also genauso ist es wie jetzt mit dieser Partystimmung, währenddessen ich auf der Erde bin. Deswegen fasten meine Jünger nicht. Die Jünger von Johannes dem Täufer und den Pharisäer, die wären praktisch in der ersten Schablone. Die sind also in der Zeit vor Jesus eigentlich einzuordnen. Und jetzt kommt der entscheidende und wichtige Satz, wo wir uns aber sehen mit dem Thema vom Fasten, nämlich in der dritten Schablone. Er sagt, eines Tages wird er von ihnen weggenommen werden und dann werden sie fasten. Also jetzt sind wir praktisch in der Zeit, Jesus, also es ist auch dieses Wort, er wird weggenommen werden, das bedeutet so viel wie, der fährt dann in den Himmel auf und dann ist er halt nicht mehr da, also wir sind jetzt nach Jesus und es ist ja auch unsere Zeit, da befinden wir uns jetzt in diesem Zeitspektrum. Und da Jesus geht da einfach davon aus, in diesem Zeitraum, da wäre es wieder normal zu fasten. Jetzt ziehen wir mal das Bild von dem Bräutigam und dieser Nähe und dieser Freude von dem Hochzeitsfest mal auf diesen dritten Bereich weiter. Ich meine, wenn man davon ausgeht, dass in dieser Hochzeitsparty, da fastet man nicht, dann ist ja das Fasten nichts anderes als ein Ausdruck, wenn der Bräutigam jetzt weg ist, hey, ich würde mir wieder diese Freude und diese Nähe wünschen. Wie könnte man besser seinen Hunger nach Gott ausdrücken als durchs Fasten? Mir fällt nichts Besseres ein, wie man das noch schöner und noch besser zeigen könnte, als indem man sagt, Gott, du bist mein Brot, ich möchte mich von dir ernähren. Das Fasten ist also, wenn man jetzt das Ganze aufsummiert und unterm Strich jetzt die Auslegung, jetzt haben wir das, das Fasten ist also einfach ein Ausdruck von der Sehnsucht, wie sehr ich gerne Gott nahe sein möchte und Jesus nahe sein möchte. Und eine Art, wie man das auch machen kann, wenn er nicht mehr da ist. Also halten wir fest, eine erfüllte Beziehung zu Jesus kommt durchs Fasten. Du kannst es ganz einfach praktizieren. Eine erfüllte Beziehung zu Jesus, die kommt, indem du fastest. Dann drückst du deinen Hunger nach Gott aus. Dann spürst du, und das ist auch meine Erfahrung, und das haben viele andere auch gemacht, diese Erfahrung, wenn man fastet und sich dann Zeit nimmt, auch für diese geistlichen Themen, dass es eine extrem intensive Erfahrung ist, sehr, sehr erfüllend ist. Jetzt gibt es aber heutzutage natürlich viele verschiedene Weltanschauungen bezüglich dem Fasten. Also man kennt es ja auch aus dem Alltag, zum Beispiel das Heilfasten, das hat dann halt mehr gesundheitliche Gründe. Oder im islamischen Welt gibt es halt den Ramadan, die Fastenphase, das ist eine andere Form dann. Oder auch klassischerweise kennen wir jetzt in Bayern die Fastenzeit vor Ostern, wo man zum Beispiel auf Fleisch verzichtet oder auf Alkohol verzichtet. Das sind alles jetzt so Sachen, wo wir mit Fasten assoziieren. Und wenn wir sagen, hey, unsere Sehnsucht und unsere Nähe zu Jesus kann durchs Fasten gesteigert werden, dann muss man sich ja die Frage stellen, was meint denn Jesus damit mit diesem Fasten? Wie kann man denn diese Bräutigamsbeziehung praktisch, diese Hochzeitsfreude erleben in unserer Beziehung zu Gott? Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte euch mal einfach meine Definition vom Fasten mitgeben. Fasten, jetzt im christlichen Sinn, ist einfach zeitlich begrenztes Verzichten auf Bedürfnisse von meinem Körper. Und da nehme ich jetzt einmal mal mit rein, zum Beispiel du verzichtest auf Essen oder Trinken oder auf Sexualität. Oder man könnte jetzt zum Beispiel vielleicht debattieren, ist das Handy vielleicht für manche schon ein körperliches Bedürfnis? Sollte es eigentlich nicht sein, aber könnte man wahrscheinlich für manche auch mit reinnehmen. Und in der Zeit, in der du auf deine körperlichen Bedürfnisse verzichtest, tust du aber dich mit dem Geist, den Geist intensiver versorgen. Also das kannst du dir vorstellen wie so eine Waage, wie so eine alte Waage. Du nimmst ab im Körperlichen und auf derselben Ebene nimmst du aber zu im Geist. Okay, verstehst du, was ich meine? Also du hast in dieser begrenzten Zeit, die du dir nimmst zum Fasten, wo du auf deinen Körperlichen, du isst einfach nichts für einen Tag oder du lässt einmal eine Mahlzeit weg und in der Zeit nutzt, die du sonst mit Kochen verbringen würdest und mit Essen und mit Aufräumen danach, dem Abwaschen etc., das ist ja ein Haufen Zeit, die nutzt du dann, um dich zum Beispiel dem Gebet zu widmen. Das wäre jetzt das klassische Fasten, das die allermeisten kennen würden. Aber manchmal verstehen wir auch diesen Aspekt, vielleicht wenn man jetzt sehr rational rangeht, gibt es jetzt einen Zusammenhang, was ist überhaupt ein Geist? Das ist vielleicht schwer zu greifen. Ich möchte dir einen anderen Zusammenhang nennen, den du vielleicht besser verstehen kannst. Als ich in meinem Studium war, in der Prüfungsphase, habe ich extrem viel gelernt und war auch wirklich so gestresst, dass ich von morgens bis abends irgendwie Angst hatte, dass ich die Prüfungen nicht bestehe. Und in der Zeit habe ich dann aber auch so starke Kopfschmerzen entwickelt, dass ich dachte, ich muss jetzt zum Arzt gehen, vielleicht habe ich einen Gehirntumor und ich habe mir dann schon alle möglichen Sachen ausgemalt. Wieso habe ich so starke Schmerzen? Mir ist auch tatsächlich übel geworden in der Zeit, also richtig, dass ich mich fast übergeben habe, obwohl eigentlich nichts war. Und dann bin ich zum Neurologen und habe mir mal meine Hirnströme messen lassen. Und der hat aber dann gesagt, eigentlich ist das alles in Ordnung. Und dann hat er mich mal gefragt, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Dann habe ich erzählt, ich bin jetzt zurzeit im Studium, ich bin zurzeit in der Prüfungsphase. Und dann hat er gefragt, und wie ist das so belastungsmäßig? Ja, ist schon echt heftig. Und dann hat er gesagt, ja, die Diagnose ist eigentlich ganz simpel. Sie stressen sich einfach viel zu sehr in diese Sachen rein. Und daher kommt das Kopfschmerzen und diese, man nennt es ja dann auch so psychosomatische Erkrankungen. Also es gibt durchaus einen Zusammenhang zwischen unserem körperlichen Befinden und wie es uns psychisch geht oder ich nenne es jetzt einmal mal seelisch geht. Und genau diesen Zusammenhang aus der christlichen Weltanschauung jetzt herausgesprochen, den beziehe ich jetzt im Fasten auf uns. Wenn du diesen Körper- und Geist-Zusammenhang siehst, also du nimmst körperlich ab, aber dein Geist nimmt zu in dieser Zeit. Das ist eigentlich, worum es im Fasten geht. Eine erfüllte Beziehung zu Jesus kommt durch dieses Fasten, aufgrund von diesem Zusammenhang, weil wir uns da dem Gebet dann auch mehr widmen können. Und eine Sache, die mir jetzt aber auch ganz, ganz wichtig ist, die ich möchte, dass du verstehst bezüglich dem Fasten. Es geht mir überhaupt nicht über so Äußerlichkeiten oder irgendwelche rituellen Sachen, dass du jetzt sagst, boah, das ist jetzt noch eine weitere Tätigkeit, die ich jetzt machen muss, so unangenehm eher in diese Richtung. Genau diesen Aspekt spricht auch Jesus einmal an, wenn man im Matthäus-Evangelium 3 Kapitel zurückgeht, einfach nur eine Seite zurück, dann ist man in dem Moment, wo Jesus die Bergpredigt hält. Das ist das Matthäus-Evangelium im Kapitel 6, Vers 16 bis 18, da spricht er genau über dieses Thema, wo es um so falsches Verständnis vom Fasten geht. Da sagt er Folgendes: Wenn du fastest, dann tu das bitte nicht öffentlich, also da geht es ums Äußerliche, wie die Heuchler, die sind blass und nachlässig gekleidet und die machen das eigentlich nur, damit sie gesehen werden von den Leuten und bewundert werden. Also das wäre eher das Heuchlerische, also nicht rituell äußerlich, um Menschen jetzt zu gefallen oder weil ich jetzt das sage, zum Beispiel Fasten. Jesus sagt sogar, also wie so eine Warnung eigentlich, hey, ich versichere euch, der einzige Lohn, den diese Leute haben, ist diese Bewunderung. Das ist der einzige Lohn, den sie haben werden, von so einer Art von Fasten. Ja, es wird gesehen worden. Und dann sagt Jesus, nein, wenn du fastest, dann kämm deine Haare, dann wasch dir dein Gesicht. Also es geht nicht ums Äußerliche, denn dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer dein Vater, der weiß, was du, und das ist ein entscheidendes Wort, was du in der Stille tust. Also da geht es mehr um so etwas Innerliches. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Was denkst du, was ist die Belohnung von so einer Art von Fasten? Ich meine, die Belohnung, die diese Leute kriegen, die das nur äußerlich machen, ja, die Belohnung ist halt im Grunde nichts. Also die werden halt dann, oh ja, der fastet hier schön, der hat da regelmäßig voll, lässt sich gehen und werden dann bewundert für ihre Religiosität. Aber was ist der Lohn von diesem echten Fasten, wo das so auf Gott ausgerichtet ist, wo man dann auch tatsächlich sich diese Zeit nimmt, um so spirituell oder geistlich im Gebet zu wachsen? Guter Punkt, Segen. Ich formuliere es jetzt mal so: Der Lohn von Fasten, von so einem Fasten, ist Gott selber. Du hast die Bewunderung von Menschen auf der einen Seite, aber bei dem anderen hast du letztlich diese enge Verbindung zu Gott. Gott selber ist der Lohn von so einem Fasten. Und das ist alles, was ich euch mitgeben möchte. Es ist das einzige Ziel von mir, dass wir in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus gelangen. Und da ist Fasten eine Art, wie du das wieder neu entfachen kannst. Wenn du merkst, boah, das ist eigentlich, tust dich schwer, in diese Beziehung zu kommen, dann ist das eine Art, wie du wieder neu das Feuer entfachen kannst, wie du neu diese Leidenschaft entwickeln kannst und ein intensives, erfüllendes Gebetsleben haben kannst. Es muss gar nicht so trocken sein. Ich komme immer wieder zurück auf diese eine Aussage, eine erfüllte Beziehung zu Jesus kommt, indem du fastest und betest. Ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Wichtig, ganz, ganz wichtig. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe mit dem Fasten, ist genau, dass es eine sehr hohe Einstiegshürde gibt. Ich sage jetzt ganz ehrlich, ich bin der Allerletzte, der sagt, wir dürfen es uns nicht gut gehen lassen. Ich meine, ich habe selber heute Nachmittag schon das Grillfleisch in den Kühlschrank und ein Bier und ich weiß, was ich heute Nachmittag essen werde. Und gestern war ich auch beim Italiener und habe schöne Penne al Forno gegessen. Also ich bin der Allerletzte, der sagt, wir müssen jetzt uns da ganz gehen lassen, also ganz schwer. Und die, die mich kennen, die wissen auch, also ich esse wirklich gerne und ich esse sehr viel und auch ein bisschen zu schnell. Aber das Fasten, es ist schon eine Einstiegshürde. Ich tue mich da selber auch schwer, also ganz ehrlich. Das ist ja nicht jetzt angenehm. Also man, und das habe ich ja auch gesagt, man vernachlässigt, man verzichtet, also Verzicht. Verzichtest auf die körperlichen Bedürfnisse. Und wenn du mal nichts gegessen hast oder vielleicht mal so Verzögerung, du kennst es, dann wirst du vielleicht schlechter gelaunt oder eher gereizt. Bei mir ist es so, ich habe dann ein Kälteempfinden sehr stark. Also mir wird dann extrem kalt, obwohl es gar nicht kalt ist eigentlich. Und man fängt an, aus dem Mund zu stinken und man riecht schlecht und man ist müde. Also das sind halt alles so, ja, es sind körperliche Einschränkungen auf jeden Fall. Und deswegen verstehe ich auch, dass so diese Einstiegshürde zum Fasten eher so, also ist ja auch was, was sehr wenig praktiziert wird, weil das eben auch unangenehm ist. Aber, und das ist mir jetzt wichtig, dass ihr das versteht, ich habe in meinem ganzen Leben jedes einzige Mal, wo ich gefastet habe, und das meine ich auch so, habe ich es nie bereut. Ich habe nie im Nachhinein, boah, also das war jetzt eigentlich gar nicht so gut. Aber nicht ein einziges Mal habe ich das erlebt, dass ich im Nachhinein zurückblicke und sage, nee, also das war jetzt, das hat mich jetzt gar nicht gepusht in meinem Gebetsleben. Das habe ich nie erlebt. Am Anfang von diesem Jahr, das war der 4., 5. Januar, also drei Tage, habe ich mit dem Nico und dem Daniel, haben wir uns ausgemacht, wir müssen mal miteinander fasten. Und dann haben wir uns nachmittags am Abend immer getroffen bei einem um 18 Uhr, um miteinander dann zu beten. Also wir haben dann drei Tage lang nichts gegessen. Ich habe Wasser heute immer getrunken. Und die Erfahrung, was ich da auch gemacht habe, immer wieder dieselbe. Du spürst beim Fasten und wenn du dann betest, so eine Intensität. Das musst du selber ausprobieren und dann weißt du ganz genau, wovon ich rede. Es ist wie ein nächstes Level im Gebet. Es ist ganz intensiv, einfach weil es diesen Zusammenhang zwischen Körper und Geist gibt. Und dann haben wir auch miteinander geredet, so, wann habt ihr eigentlich das letzte Mal gefastet? Und dann haben wir alle so ein bisschen in den Boden reingeschaut. Ich weiß es gar nicht mehr, ist so lange her und safe ein Jahr schon, habe ich nicht mehr gefastet. Und ich muss ja auch zugeben, es ist so eine Praxis, die ist oft so ein bisschen unterm Radar. Das ist sowas, hat man manchmal nicht so auf dem Schirm oder vergisst es auch. Und dann haben wir aber alle drei haben wir gesagt, warum machen wir das denn nicht öfter? Was ist denn der Grund dafür? Ich meine, das ist doch immer wieder so ein tolles Erlebnis. Müsste man eigentlich öfter machen. Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Ja, die Einstiegshürde ist da, aber du wirst es auf jeden Fall nicht bereuen. Und gerade wenn du an diesem Punkt bist, wo du merkst, du tust dich schwer zum Beten oder du hast auch ganz wenig Zeit für solche Sachen, dann ist eigentlich Fasten genau die Lösung, weil dadurch kriegst du dann plötzlich Zeit. Was ich alles für Zeit verbringe mit dem, dass ich essen. Erstmal muss man ja einkaufen, dann musst du essen. Kochen, dann musst du essen, das geht bei mir mal relativ schnell, aber das Essen dann aufräumen. Es ist wirklich bestimmt eine Stunde pro Mahlzeit. Je nachdem, wie du das halt machst, was du auch kochst. Wenn du die eine Stunde am Tag dann nutzt fürs Gebet, dann das ist die Lösung, wenn du eigentlich ein sehr gestresstes Leben sogar hast und sagst, boah, eigentlich würde ich gerne mal beten, dann probier das mal aus und lass einmal ein Abendessen weg. Und ich möchte jetzt drei Anwendungen geben, wo ich euch ans Herz legen möchte. Probier es einfach mal aus. Wenn du sagst, hey, mir ist das eigentlich wichtig, dass ich in meinem Gebetsleben wachse, dann probier mal das aus, dass du zum Beispiel nächsten Donnerstag ein Abendessen weglässt und vielleicht auch nichts trinkst oder nur Wasser trinkst zum Beispiel oder vielleicht sogar den ganzen Tag mal nichts isst. Und in der Zeit, wo du essen würdest, bete. Das wäre mein Wunsch, oder könnte man jetzt auch tatsächlich die Predigt, wäre jetzt ein messbares Resultat, wie viele von euch das dann tatsächlich umsetzen. Nimm dir einen Tag nächste Woche Zeit, wo du das praktizierst. Lass einfach mal Essen weg und bete in der Zeit. Ich bin mir sicher, dass du ein Erlebnis machen wirst mit Gott, das du nicht bereust, auf gar keinen Fall. Zweiter Punkt. Mach dir mal Gedanken darüber, wann du das überhaupt planst, das nächste Mal zu tun. oder wann hast du es das letzte Mal gemacht? Denk so ein bisschen über dein Fastenleben nach, weil das ist ja auch was, habe ich ja selber, bin ich ja selber auch ehrlich. Das hat man oft so unter dem Radar versteckt, ist so, du hast es nicht im Sinn. Deswegen mach dir einen Plan. Wann hast du vor, jetzt 2025 zu fasten? Wann würdest du denn reinpassen, mal einen Tag? Und das Dritte, das geht jetzt ganz spezifisch an alle in dem christlichen Zentrum in Amberg, die eine Kleingruppe leiten. Ich würde mich extrem freuen, wenn wir dieses Thema auch in unsere Kleingruppen mit reinbringen. Und da werdet ihr als Kleingruppenleiter angesprochen. Versucht auch einmal, das so reinzubringen, einmal im Semester alle zu fasten. Und da, wo ihr dann eigentlich euch treffen würdet, um zu essen und zu reden und die Bibel zu lesen, dass ihr da einfach mal Lobpreismusik macht, miteinander betet. Das wäre ein Wunsch an die Kleingruppenleiter, dass ihr da das Fasten vielleicht auch so ein bisschen mehr etabliert, dass es mehr Routine wird. Einfach nicht, weil es jetzt ein Gebot ist oder weil ich das jetzt sage, sondern ich bin mir sicher, dass es einfach deine Beziehung zu Jesus, die Kleingruppendynamik auch ganz, ganz stark beflügelt. Also nimm den nächsten Donnerstag mal, lass mal das Essen weg, mach dir einen Plan und die Kleingruppenleiter wissen Bescheid. Wir haben jetzt 10 Sonntage über Gebet gesprochen. Also in dieser Serie Durch die Augen eines Löwen haben wir extrem viel jetzt über Gebet, auch viel Theorie gelernt. Wir haben gehört ganz am Anfang über wie eine nervige Witwe, die Gott schon nervt. Wir haben gehört, dass Beten wie ein Atmen der Seele ist. Das ist so natürlich, dass wir unablässig beten. Über Fürbitte, warum Gott Gebete nicht erhört. Über Dankgebete, wie man zum Beispiel auch die Bibel hernehmen kann. Letzten Sonntag hat Gottfried in meisterhafter Weise das auch gezeigt, wie unsere Beziehung eigentlich zwischen Gott und uns wie eine Ehebeziehung ist und dass wir auch so miteinander kommunizieren sollten. Also wir haben ganz viel Informationen gehabt die letzten 10 Sonntage und heute jetzt auch nochmal mit Fasten. Aber all das möchte ich jetzt in einer Frage an euch alles zusammenfassen. Wie ist denn dein Gebetsleben? Also ganz ehrlich, so wenn du jetzt drüber nachdenkst. Du musst jetzt auch keine Zahl nennen, aber mach dir mal darüber Gedanken, haben diese Predigten und diese letzten 10 Wochen dazu geführt, dass du eine bessere Gebetsbeziehung zu Gott hast, zu Jesus hast? Manchmal ist es so, dass viel Theorie ist schön, ist auch wichtig, auch Auslegung. Ich meine, ich habe ja selber auch eine Auslegung heute gehabt. Aber am Ende des Tages ist es auch eine Erfahrung, die du machen musst. Gebet ist nicht etwas, was du jetzt praktisch liest im Buch, sondern es ist etwas, was du erfahren musst. Und das wünsche ich mir für euch, dass ihr diese Erfahrung macht. Habt ihr den Mut? Und ich hoffe, ich habe euch den Mund so ein bisschen wässrig gemacht, mal auch zu fasten, zu beten, Fürbitte mal zu tun, Dankgebete zu sprechen, Bittgebete zu sprechen. Lasst euch da mal drauf ein. Und auch wenn du vielleicht noch gar nie überhaupt irgendwie sagst, so wie das mit mir und dem Stefan war, das früher vielleicht besser war, diese Beziehung, aber aufgrund von einfach Lebensumständen oder auch vielleicht von ein oder anderen Entscheidungen oder auch Sünden, man ist einfach so ein bisschen distanziert geworden und man tut sich dann schwer, wieder reinzukommen in diese Nähe. Hey, ich möchte dich ermutigen, probier das mal aus. Ich bin mir sicher, dass du eine tolle Erfahrung machen wirst. Lass dich ein aufs Gebet. Und wie könnte man eine Serie über Gebet besser beenden als mit einem Gebet? Deswegen geh da mit, wenn ich jetzt diese Serie abschließe im Gebet und ich möchte für euch beten, dass ihr das einfach auch erleben könnt, wovon ich rede, dass es auch nicht nur Theorie bleibt. Vater, wir kommen jetzt zu dir im Gebet und wir sehnen uns nach dieser erfüllten Beziehung zu dir. Wir möchten nicht Äußerlichkeiten haben, wir möchten nicht irgendwas tun, was eine Last ist für uns, sondern ich bete, dass du uns ein neues Feuer schenkst in unserem Herzen, eine Leidenschaft, dass es keine Last ist, sondern eher die Frage, wann wollen wir das nächste Mal tun? Wann wollen wir das nächste Mal fasten und beten? Herr, ich bitte dich, dass du uns einen Geist des Gebets schenkst in unserer Gemeinde, dass du uns tief berührst, dass der Heilige Geist in uns Raum einnimmt im Gebet, dass du aus uns Männer und Frauen des Fastens und Betens machst. Ich bitte dich, dass du uns auch jetzt berührst in diesem Moment, dass du uns nahe bist. Ich bitte, dass du wirkst in unseren Herzen, auch all die Distanzierung, die wir vielleicht verspüren, dass du uns jetzt begegnest und nahe bist, Vater. Wir möchten dich spüren, wir möchten dich erleben, wir möchten nicht die Theorie haben, sondern wir möchten dich haben, wir möchten dich kennenlernen, auch das allererste Mal und wieder neu kennenlernen. So begegne du uns jetzt. Entfache du in uns ein Feuer, das nie wieder ausgeht, und berühre uns durch deinen Geist. Gib du uns die Überwindung von dieser Einstiegshürde, die oft da ist, ja. Aber hilf uns, dass wir wieder neu auf den Weg finden und zurückblicken auf unser Gebetsleben und sagen können, ja, es ist besser geworden. Und danke, dass du uns nicht verurteilst, sondern uns nahe bist.